Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem zweiten High Noon Panel des Abends. Und wir wollen damit natürlich thematisch anknüpfen an das vorausgegangene Thema. Wie stabil ist unsere Demokratie in Deutschland? Das haben wir ja sehr lebhaft diskutiert auf unserem vorausgegangenen Panel. Und wir wollen hier anknüpfen, weil wir in einem Medienhaus sind, wollen wir uns fragen, welchen Beitrag eigentlich der Journalismus dazu leisten kann, dass die Demokratie in Deutschland stabil bleibt. Und ich freue mich sehr, ein so prominentes Panel dazu begrüßen zu können. Ich habe Ulrike Demmer, die Intendantin des RBB, mit auf dem Panel. Vielen Dank, liebe Frau Demmer, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Rechts von mir steht Klaus Grevenick, der Vorstandsvorsitzende von VNet, dem Verband privater Medien. Und außerdem ist er Chief Corporate Affairs Officer bei RTL und ganz außen Christian Tretbar, der Chefredakteur des Tagesspiegels.
Hallo.
Hallo.
Frau Demmer, fangen wir mal an mit der Ausgangsfrage unseres Panels. Kann der Journalismus die Demokratie retten? Immer mehr, vor allem jüngere Menschen, neigen dazu, sich über soziale Medien zu informieren, wenden sich von den Traditionsmedien ab. Welche Rolle können denn die Traditionsmedien eigentlich noch spielen?
Also ich glaube, retten alleine können wir sie nicht. Da bin ich ganz bei Michel Friedmann. Es gibt diese 80% Menschen, die sich für Demokraten halten. Die müssen dafür dann auch einstehen und das tagtäglich. Das heißt, Demokratie retten können wir nur ganz gemeinsam. Aber ich halte den Zustand der Medien für so eine Art Lackmustest der Demokratie. Wir Journalisten sind die Kanarienvögel im Bergwerk der Geschichte, im Bergwerk der Demokratie. Das heißt, wenn wir anfangen zu schwächeln, dann schwächeln Debatte, dann schwächelt die Informationskultur, dann schwächelt dadurch die Demokratie, weil Demokratie lebt von Debatte. Vielleicht muss man das Bild erläutern für alle, die vom Bergwerk keine Ahnung haben. Also man hat in Bergwerken, dann haben die Bergmänner immer Kanarienvögel mit in die Grube genommen, weil die, wenn die irgendwie umgekippt sind, wusste man, okay, jetzt verlässt man besser den Schacht, weil hier gibt es zu viel CO2 oder sonst wie Gase. Und ich glaube, dass wir seismografisch erstens sehen können, wie es um den Zustand der Demokratie bestellt ist, und am Zustand von freiem, unabhängigem Journalismus kann man eben auch sehr schön erkennen, wie es um die Demokratie bestellt ist. Das ist das, was Autokraten als erstes abschaffen: unabhängige Berichterstattung.
Herr Grevenick, wir hatten vorher eine Diskussion mit Julia Klöckner. Christian Tretbar hat sie gefragt, wie wir die Menschen eigentlich noch erreichen können. Und daraufhin hat sie gesagt, jeder muss das Recht haben, nicht erreicht werden zu können. Wie sehen Sie das?
Naja, das ist natürlich grundsätzlich richtig, wobei unser Anspruch als Medien und als private vielfältige Medien ist, natürlich den Weg zu finden, sie trotzdem zu erreichen. Und das am besten durch eine Ausdifferenzierung von Zielgruppen, durch die Angebote, die wir machen, aber natürlich auch durch eine breite Basis an Informationen, an Sachinformationen, die den Menschen ermöglichen, sich eine Meinung auf Basis der Nutzung von Medien zu bilden. Und da glaube ich, also ich stimme Frau Demmer zu, dass wir werden die Demokratie nicht alleine retten können, aber wir können schon einen sehr substanziellen Beitrag dazu leisten, indem wir den Menschen ermöglichen, sich eine Meinung zu bilden. Und wenn wir sie dahin gebracht haben, dann werden sie sich auch engagieren. Davon sind wir sehr überzeugt. Natürlich ist es richtig, dass auch jeder sagen kann, ich möchte mir aus dem Medium oder aus dem Medium meine Meinung nicht bilden. Aber wir sind viele, gerade im privaten Markt, sehr vielfältige Medien, die ja auch total unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und deswegen auch eine große Chance haben, die Medien, auf die sie ausgerichtet sind, dann die Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen auch zu erreichen.
Christian Tretbar, Julia Klöckner hat das ja sehr plakativ gesagt. Sie hat gesagt, das Recht, dumm zu sterben. Heißt das, es gibt bestimmte Menschengruppen, die wir als Medien eigentlich aufgeben, die wir gar nicht mehr erreichen können?
Naja, das entspricht natürlich nicht unbedingt dem, weshalb wir diesen Beruf machen. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendein Tonproblem noch gerade. Nee,
die reden nur draußen auch. Okay. Wir halten dagegen.
Wir halten dagegen, so ist es. Ich glaube einfach, es ist tatsächlich so, unser Anspruch ist das natürlich, dass wir eigentlich alle erreichen, aber man muss es schon bewusst machen. Ne? Das, was wir tun, ist schon etwas, womit man nicht wahrscheinlich jeden erreicht. Unser Angebot kostet Geld, das ist schon mal eine Hürde, die einfach da ist. Und natürlich behandeln wir Themen, die vielleicht einfach sozusagen nochmal an bestimmte Zielgruppen orientiert sind. Das finde ich auch in Ordnung, weil Demokratie ist auch eine gewisse vielfältige Zusammensetzung verschiedener Leute und es gibt einfach verschiedene Medien, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und ich glaube sogar, dass es in Zukunft gerade auf die ganzen Portale, die eher auf Reichweiten setzen, die frei sind, eine hohe Verantwortung zukommt, weil die nochmal viel breitere Zielgruppen vielleicht erreichen. Und deshalb, glaube ich, haben die auch nochmal eine sehr hohe Verantwortung. Und es werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr kostenlose News-Aggregatoren kommen, alleine über KI, die sich diverse Dinge zusammensuchen. Und alles, was irgendwie journalistisch letztlich mit kuratiert und gebaut und redaktionell betreut ist, hat eine hohe Verantwortung, gerade im Erreichen dieser Zielgruppen, da bin ich fest von überzeugt. Aber nicht jedes Medium wird alle erreichen und alle erreichen können. Die Spreizung ist einfach zu groß.
Ich würde Frau Klöckner auch widersprechen. Also ich habe das tatsächlich in der Schule gelernt. Also mein Wirtschaftslehrer hat gesagt, Apathie ist der größte Feind der Demokratie. Also Demokratie lebt von Partizipation, von Streit, ist eben schon gefallen, und Auseinandersetzung. Und das ist eben schon gesagt, unsere Rolle, die Debatte überhaupt zu ermöglichen. Dafür muss man sich informieren. Und sich zurückzuziehen ist tatsächlich, also gehört in der Demokratie auch dazu, ist erlaubt, ist aber doch ein für die Demokratie problematisches Verhalten.
Ich würde es vielleicht sogar erweitern. Ich glaube gar nicht, dass das ein Rückzug ist. Ich erlebe das gar nicht als Rückzug. Das ist letztlich ein Verlassen des Spielfeldes, auf dem wir glauben, sozusagen unterwegs zu sein. Das ist einfach ein Negieren aller demokratischer Regeln und ein Negieren auch unserer Kommunikationsmittel, die wir so über Jahre gewohnt waren oder über Jahrzehnte. Das ist letztlich kein Rückzug, sondern wirklich ein bewusstes Verlassen und ein neues Spielfeld aufmachen. Die informieren sich ja. Es gibt ja viele, gerade im Rechtsmilieu, die sind top informiert in ihrem Sinne. Also die haben ihre Informationskanäle, die haben ihre Social-Media-Kanäle, die haben ihre Druckerzeugnisse sogar. Das ist ja alles da. Das ist nur nicht das, was sozusagen wir klassische Qualitätsmedien liefern.
Die Frage ist, ob man
die sind sehr aktiv in der Debatte. Ja, sie sind sehr aktiv in der Debatte und im Einbringen und so weiter. Das ist natürlich nur ein völlig anderes Spielfeld.
Mhm. Ja. Die Frage ist, was Information ist. Ob man das als Austausch oder als Information bezeichnet, Herr Grewinek?
Ja, ich glaube, da muss man auch sehr offen dafür sein. Ich meine, die positive Seite ist natürlich, dass wir durch diese ganze Multiplizierung von Outlets und unterschiedlichen Plattformen auch viel mehr Chancen haben, die Leute zu erreichen. Es mag nicht immer der Weg sein, den wir uns jetzt präferiert gewünscht hätten, weil es wahnsinnig bequem war, sozusagen, wenn man wusste, man hat ein ganz klares Zielpublikum, was auch sehr treu ist. Und das ist eben über die letzten Jahre extrem aufgefächert. Ich meine, als die Multikrise 2019 anfing, haben wir ja ganz stark gesehen, dass die Menschen vor allen Dingen in der Corona-Zeit zurückgegangen sind zu klassischen Medien. Die Nutzung ist durch die Decke gegangen. Nachteil für die privatwirtschaftlichen Medien war ein Stück weit, dass die Refinanzierung dem eben nicht gefolgt ist. Und dieses Thema haben wir auch nach wie vor nicht wirklich erholt. Auf der anderen Seite können wir aber eben durch sehr viel mehr Outlets, gerade durch Social-Media-Plattformen, auch Zielgruppen erreichen, die für uns vielleicht in den letzten Jahren so schon gar nicht mehr erreichbar waren und müssen dann eben versuchen, die Inhalte auch so aufzubereiten, dass man die Leute entweder zum eigenen Angebot zurückbekommt oder dort solche Angebote zu machen, die dann eben entsprechend genutzt werden. Die Chance sind da, die werden mit KI auch nochmal steigen, explodieren, aber die Verantwortung für uns als klassische Medien hat sicherlich nicht abgenommen.
Mhm. Die Verantwortung ist gestiegen. Ne? Also ich meine, ich bin irgendwie mit Mitte 20 Journalistin geworden und war wirklich überzeugte Journalistin und wusste, wir sind die vierte Gewalt im Staat und das Gefühl, mit dem das heutzutage verbunden ist, hatte ich damals aber nicht. Also ich sehe heute viel stärker uns in der Verantwortung und ich habe eine stärkere Emotion dazu, diese Rolle auch auszufüllen. Und deswegen in der Tat macht ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, macht auch der RBB sich auf den Weg, möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssen wir viel besser werden, auch junge Leute zu erreichen. Das tun wir nicht gut genug. Wir sehen uns auch gar nicht mehr nur als Sendeplattform, sondern als Kommunikationsplattform. Das ist ja früher auch anders gewesen. Da haben wir einfach nur die Leute beschallt. Heute sind wir wirklich glücklich, in den Dialog zu treten, on-air und off-air. Wir haben gerade in den vergangenen Wochen eine ganze Woche unterschiedlichste Formate angeboten, um mit unserem Publikum in den Austausch zu treten. Und in der Tat erlebe ich da auch gar keine Apathie. Also die meisten wollen sich auseinandersetzen und wollen sich streiten. Und unsere Aufgabe ist es aus meiner Sicht, die Räume dafür zu öffnen.
Frau Demmer, da würde ich gerne kurz einhaken. Und zwar ein Kritikpunkt an den Öffentlich-Rechtlichen ist ja durchaus auch ein gewisser Qualitätsverlust, dass man in dem Mühen, sich gewissen Zielgruppen anzunähern, das Qualitätsprogramm, das für das der Öffentlich-Rechtliche eigentlich stehen sollte, so ein bisschen aus den Augen verloren hat.
Also das passiert bestimmt punktuell. Also ich möchte dafür nicht stehen. Ich finde auch, der RBB steht dafür nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat Chance und aber besondere Verantwortung, den Beitragszahlern gerecht zu werden mit einem Qualitätsanspruch. Wir wollen seriöse Quelle sein und wir wollen eine Quelle sein, der die Menschen Glauben und Vertrauen schenken und das zu Recht. Das gilt aber für Herrn Grevening ganz genauso. Da will ich mich gar nicht ausnehmen, nur sehe ich uns da in einer besonderen Rolle als solidarisch finanzierte, gemeinwohlorientierte Informationsplattform.
Christian? Ich wollte nur sagen, der Punkt, junge Menschen zu erreichen, das ist auch nicht exklusiv das Öffentlich-Rechtliche. Dasselbe Problem haben wir auch. Das heißt, die Spreizung ist natürlich immer größer, auch die Altersspreizung. Wie? Weil die Wege einfach total unterschiedlich sind. Es ist nicht mehr so, dass junge Menschen einfach in das normale Mediennutzungsverhalten hineingeboren werden, was sie von ihren Eltern und so weiter kennen, sondern es ist immer wieder neu. Das heißt, wir müssen uns immer wieder anpassen an völlig neue Erzählformen, an völlig neue Formate, an neue Kanäle. Gleichzeitig hast du aber natürlich auch ein älteres Zielpublikum, was die klassische Art noch gewohnt ist. Und das musst du halt schaffen, irgendwie unter einen Hut mit unterschiedlicher Ausprägung zu kriegen. Aber ich glaube, das unterscheidet private Medientreibende und den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht so sehr.
Zumal, wenn man noch sieht, also wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, ist ja letzte Woche der Reuters Digital News Report rausgekommen, der sehr viele interessante Feststellungen jetzt wieder gemacht hat. Zum einen, dass inzwischen 6 Social Media Plattformen jeweils für mehr als 10% der wöchentlichen Nutzung für die Befragten darstellen. Das heißt, sie haben eine sehr breite Auffächerung und hinter dem Teil steht dann eben meistens für die privatwirtschaftlichen Medien, sei es Print digital oder sei es audiovisuell digital, momentan weitestgehend noch kein nachhaltiges Geschäftsmodell, es sei denn, es ist Pay. Das heißt, wir müssen da vor allen Dingen auch Lösungen finden, wie wir mit diesen Plattformen zu einem faireren Ausgleich kommen, weil die Angebote werden ja sehr stark genutzt, das ist auch unstreitig, aber es ist eben für viele jetzt schon in der Nutzung ein ganz maßgeblicher Kanal, beispielsweise auch Nachrichten zu nutzen. Und ganz interessant auch für uns als audiovisueller Verband, für alle unsere Mitglieder, dass die Videorelevanz extrem zugenommen hat. Bei dem, was jetzt Reuters abgefragt hat, von 52 auf 65%, um die Nachrichten zu vermitteln. Das heißt also, da sind zusätzliche Chancen auch für diejenigen, die sich auf diese Angebote fokussiert haben, entsprechend die Zielgruppen dann erreichen zu können. Erstaunlich finde ich, dass das klassische lineare Fernsehen jetzt nach diesen Zahlen auch wieder an die Nummer 1 gerutscht ist, an online vorbei für das Hauptnachrichtenmedium. Also das viel beschworene Lied des Niedergangs des audiovisuellen oder des linearen Fernsehens ist eben doch noch nicht so weit, sondern da gibt es nach wie vor gute Chancen, genauso wie Radio und die vielfältigen Radioangebote bei uns haben, eben durch in anderen Nutzungssituationen die Menschen zu erreichen.
Christian.
Vielleicht, weil Sie den Report gerade angesprochen haben, den finde ich auch immer eine wirklich sehr, sehr gute Quelle, weil er sehr viele internationale Verweise macht. Für uns natürlich als kommen von Print. Wir feiern heute 80 Jahre. Ich habe es vorhin gesagt, 3 Tage die Woche sind wir vor 80 Jahren erschienen. Heute ist es ein Rundum-Vollprogramm, auch mit Video und Audio. Heißt aber, eine Sache ist in diesem Report immer konstant und das ist die Zahlungsbereitschaft für Qualitätsjournalismus. Der liegt in Deutschland, glaube ich, immer noch bei 13%. Das ist im gesamten europäischen Schnitt gar nicht so schlecht, aber im Vergleich zum Beispiel mit Skandinavien extrem schlecht. Das heißt, die Bereitschaft, auch in einem Land wie Deutschland für Qualitätsjournalismus zu zahlen, ist einfach nicht wirklich ausgeprägt. Und das ist natürlich ein Hauptproblem oder ein Hauptthema, mit dem wir natürlich auch zu kämpfen haben, weil der Markt natürlich immer kleiner wird für die Bereitschaft derer, die bereit sind, überhaupt für so Angebote zu zahlen. Und wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Arbeit, gar nicht jetzt nur beim Tagesspiegel, sondern glaube für viele Qualitätsmedien in Deutschland zahlungswürdig ist. Und das kommt eben nicht von alleine. Und das ist ein wichtiges Standbein, was viele Medienhäuser haben. Aber der Gedanke, dass man für sowas zahlen muss, ist in der Gesellschaft wie der Deutschen überhaupt nicht etabliert, nach wie vor nicht.
Das ist natürlich peu à peu zerstört worden. Ne? Also in den Zeiten, in denen online wuchs, genau, haben wir einfach viel zu lange, und ich habe ja auch lange für private Medienunternehmen gearbeitet, verschenkt, sodass das sich so ein bisschen etabliert hat. Und das zurückzugewinnen, ist ein Stück Arbeit, aber sicherlich im Sinne der Demokratie wichtig und wertvoll.
Wenn wir uns die aktuellen Zahlen von Reporter ohne Grenzen anschauen, die ja den weltweiten Trend ins Auge fassen, sehen die natürlich zum einen den Rückgang der Pressefreiheit weltweit als Gefahr für Qualitätsmedien, aber zum ersten Mal ein wesentlicher Faktor auch der ökonomische Druck. Christian, du hast gesagt, sinkende Zahlungsbereitschaft. Was können die Qualitätsmedien denen entgegensetzen?
Naja, es ist natürlich eine Challenge, die private Medien die ganze Zeit haben. Du musst halt um die Aufmerksamkeit deines Publikums kämpfen mit guten Inhalten, mit guten Formaten, mit guten Medien, mit guten Produkten. Und insofern also wäre das nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss einem irgendwie bange sein, sondern das ist etwas, was einfach unsere tägliche Herausforderung ist. Und natürlich der wirtschaftliche Druck, der ist da, der ist aber auch seit vielen, vielen Jahren da. Und gleichzeitig ist es so, und da bin ich total bei Ihnen, die Aufmerksamkeit für Medien und das Publikum, was wir heute erreichen, ist um ein Vielfaches größer als das, was man mit klassischen Printmedien erreicht hat. Das ist ein eigentlich goldene Zeitalter für Journalismus. Und wir müssen es halt schaffen, ja, daraus Geld zu machen, gute Produkte zu machen und guten Journalismus zu machen. Das ist einfach unsere Aufgabe. Und deshalb würde ich mich da gar nicht so leiten lassen. Klar, der ökonomische Druck ist da, aber damit muss man halt irgendwie umgehen. Aber das würde ich jetzt nicht so sehr als die ganz große Bedrohung alleine sehen. Ich glaube, da gibt es andere gesellschaftliche Parameter weltweit, die nochmal ein ganz anderes Risiko darstellen, was wir nicht selber in der Hand haben. Und insofern würde ich das höher bewerten als die wirtschaftliche Situation.
Ich würde sogar den Punkt umdrehen und sagen, da gibt es ganz interessante Zahlen auch im Global Risk Report, der sich ja die weltweiten wirtschaftlichen Risiken anguckt. Und da ist erstaunlicherweise jetzt für die Mittelfristperspektive, also für die nächsten 2 Jahre, weltweit die Desinformation vor allen Dingen auf den Plattformen als hauptökonomisches Risiko auch aufgeführt. Das heißt also, es besteht tatsächlich sogar eine Gefahr durch Desinformation auch für wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig. Und das erfahren wir ja alle jeden Tag, weil wir selbst dafür stehen, dass wir eben Qualitätsfelder schaffen wollen, dass wir in unserem Fall, wenn wir werben wollen, eben brandsafe, sichere Umfelder für Werbekunden bieten können und dass es eine Gefahr dadurch gibt, eben das ganze System aufzubrechen durch soziale Unsicherheiten über die Social-Media-Plattformen.
Frau Demmer, das Thema Desinformation schlägt ja auch eine Brücke zum Vertrauen. Viele Menschen sagen, dass sie das Vertrauen in die Traditionsmedien verloren haben. Wie kann man das denn wiederherstellen?
Also bevor ich jetzt den Werbeblock für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk starte, möchte ich nochmal sagen, also wir schaffen das mit der Demokratie nur hier, so wie wir hier versammelt stehen. Ne? Das gelingt uns nur gemeinsam. Und ich betrachte das auch als absoluten Gewinn, dass wir eine so vielfältige Medienlandschaft haben in Deutschland. Das wird ja bei der vielen Kritik immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Wir haben ein sehr, sehr großes Medienspektrum, was ein sehr breites Meinungsspektrum und sehr viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann. Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist viel besser als sein Ruf. Also beim RBB müsste man ja denken, wäre es absolut im Keller. Wir haben jetzt keine ganz frischen Zahlen, aber ich habe nach Amtsantritt vor 1,5 Jahren, haben wir das in Auftrag gegeben, repräsentativ in Brandenburg und Berlin zu erfragen. Und die Kolleginnen und Kollegen wollten mich fast davon abbringen, sagten, na, wir wissen doch, das ist nicht gut und müssen wir das jetzt, wollen wir das jetzt schwarz auf weiß? Und es war super. Die Berlinerinnen und Brandenburger haben uns, vertrauen uns zuvorderst als beste Quelle. Sie vertrauen uns, sie glauben uns, sie glauben, dass wir ihnen das richtige Themenspektrum liefern. Sie finden uns sogar sympathisch. Also das heißt, es gibt eine große Diskrepanz zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Wie bei vielen dieser Themen, die populistisch gespielt werden, sind es die 80%, die so still bleiben, die dann dazu sich nicht äußern, die aber sehr wohl einschalten, zuhören, lesen. Und deswegen, das müssen wir wieder stärker ertüchtigen. Dieses Narrativ der Lügenpresse wird ja gezielt gesetzt. Mhm. Das wird ja von interessierter Seite zur Destabilisierung der Demokratie gepflanzt.
Christian, wenn wir mal drauf schauen, Desinformation, aber auch technologische Entwicklungen wie KI, schwierig zu wissen, was noch echt ist. Man kann mit KI mittlerweile Bilder schaffen, da kann kaum jemand sagen, ist das ein falsches oder ein wirkliches Bild. Wo siehst du da die Hauptherausforderung und was können die Medienhäuser tun, um sich da zu stärken?
Naja, die Hauptherausforderung ist natürlich, dass wir unsere eigenen Leute so schulen, dass wir im Umgang mit genau diesem Material in der Lage sind, sehr gut zu unterscheiden, ist das echt, ist das nicht echt. Die Reflexe alleine schon zu schärfen, dass man nicht sofort ein Bild sieht, denkt, oh Gott, ja, große Nachricht, sondern zurücktritt und sagt, halt, stopp, lass uns mal gucken. Es ist halt viel möglich. Das heißt, die journalistische Instinkte letztlich auch dafür zu schärfen. Und das andere ist natürlich, wir müssen gucken, wie können wir Technologie für uns so einsetzen, dass es uns was bringt, dass wir vielleicht immer wiederkehrende, redundante Arbeitsprozesse damit irgendwie aufgeben können, dass wir in bestimmten Bereichen Ressourcen freischaufen für das, was Journalismus ausmacht, nämlich bei uns das Motto, den Dingen auf den Grund gehen. Das sind Dinge, die eine KI in der Art und Weise nicht tun kann, der Kontakt mit Menschen. All das sind Dinge, die für uns wichtig sind. Und da können wir aber KI nutzen, um uns dafür einfach Kapazitäten freizuschaufeln. Und wir müssen aber in der Lage sein, auch unseren Leserinnen und Lesern ein Guide zu sein in dieser immer komplexer werdenden, auch technologisch immer komplexer werdenden Welt. Das ist einfach unsere Aufgabe. Dafür müssen wir aber selber in-house, in den Redaktionen genug Leute haben, die da fit sind, die sich dafür interessieren, die da auch aufgeschlossen sind. Das gehört halt dazu, um unseren Lesern da auch ein guter Kompass zu sein.
Mhm. Herr Grevenich, die KI kann Redaktionen ja viel Arbeit abnehmen. Wo ist die Grenze für Automatisierung?
Ich glaube, das Wichtigste, da möchte ich Ihnen erstmal zustimmen, ist dass der offene Umgang damit, also dass man es nicht verteufelt, sondern dass man vor allen Dingen auch die Chancen sieht, die geboten werden. Aber natürlich ist es so, dass Sie am Ende eines Prozesses immer einen Mensch haben müssen, der sich das nochmal anschaut, weil ansonsten auch die Gefahr bestehen kann, dass Vertrauen erodiert. Was die Kennzeichnung anbelangt, die, glaube ich, ja auch ein großes Thema sein wird, muss man, denke ich, sehr stark mit Augenmaß vorgehen, weil am Ende wird es nicht helfen, wenn man sozusagen alles kennzeichnet, kann Spuren, Elemente von KI enthalten. Das hilft am Ende niemandem und verunsichert die Leute, weil auch jetzt gibt es ja Prozesse, Sie haben es gesagt, wo man sich einer gewissen Automatisierung oder noch zusätzlicher Arbeitskräfte bemüht hat für Dinge, die eher systematische Prüfungen sind und trotzdem hat man nicht gesagt, das haben vorher so und so viele Werkstudenten angeschaut, sondern man muss, glaube ich, schauen, was ist wirklich wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu wissen, wenn man KI eingesetzt hat, also wenn man es in einem substanziellen Maße gemacht hat und es ist ganz wichtig, dass am Anfang und am Ende ein Mensch steht des Prozesses. Und dass wir Medien uns, glaube ich, alle zusammen bewusst darüber sind, dass was die Frage der Auslesbarkeit von KI oder von Inhalten durch KI anbelangt, dass wenn flächendeckend ermöglicht wird, dass ohne Vergütung und ohne Zustimmung von Rechteinhabern Inhalte ausgelesen werden, wir alle perspektivisch in das nächste Problem laufen, was wir ja schon mal beim Presseleistungsschutzrecht in Anführungszeichen geübt haben. Da hat es nicht besonders gut funktioniert. Ich glaube, da müssen wir auch relativ geschlossen sein und schauen, jeder für sich selbst schauen, was will man ermöglichen. Und wenn man vertragliche Einigungen mit Firmen findet, die solche Angebote machen, zum Beispiel General AI, dann ist das schon möglich. Aber grundsätzlich muss man erstmal sagen, es ist wichtig, auch die eigenen Inhalte zu schützen, damit sie nicht irgendwo auftauchen und man komplett die Kontrolle über die Produkte verliert.
Ich glaube ja tatsächlich, dass KI unsere Daseinsberechtigung stärken wird. Das ist für eine These, aber dass die gute Quelle viel, viel stärkere Relevanz bekommen wird. Und wie auch immer wir unsere Produkte demnächst vertreiben werden, die Leute werden sich ja fragen, wo kommen denn die Informationen her, viel stärker, weil sie die Erfahrung machen werden, heute kann man irgendwie mit einem Fingerschnipp alles faken. Und wenn wir unsere Produkte mit einem Stempel versehen können und eine Quelle sind, die die Menschen als vertrauenswürdig erachten, da müssen wir dann eben für sorgen, dass das dann auch immer noch der Fall sein wird, dann ist das ja eine Marktlücke, die noch viel, viel klarer zutage treten wird als jetzt schon.
Christian, ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was Klaus Grevenich schon erwähnt hat. Sam Altman von OpenAI hat ja vor kurzem gesagt, gebt uns eure Inhalte, sonst bestimmen die Russen und die Chinesen die Inhalte. Sollten wir OpenAI unsere Inhalte geben?
Schwierige Frage. Ich habe da noch gar nicht so die ganz abschließende Meinung im Sinne von auf gar keinen Fall. Weil wenn man das tut, muss man Alternativen haben. Da muss man vielleicht selber in der Lage sein, für sich selbst irgendwie ein Large Language Model aufzubauen. Das muss man erstmal können. Das kostet nämlich sehr viel Kapazitäten, sehr viel Brain, sehr viel Zeit auch. Dann muss man sich überlegen, okay, wenn es nicht OpenAI ist, gibt es vielleicht andere Anbieter, gibt es deutsche Anbieter, gibt es andere Anbieter, macht man es mit Google? Ja. Ich glaube, man wird um diese Frage mindestens nicht umhinkommen und jedes Medienhaus wird das auch für sich unterschiedlich beantworten müssen. Ich würde es aber nicht von vornherein ausschließen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ist so, was kriege ich eigentlich dafür? So, das ist ein ganz normaler Prozess und das muss man einfach abwägen. Und ich glaube nur, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und zu sagen, ah, wir machen da einfach überall nicht mit, das wird wahrscheinlich die schlechteste aller Antworten sein.
Wie stark sollten denn soziale Medien reguliert sein, Herr Grevenich? Wir haben schon viel darüber diskutiert, dass es neue Möglichkeiten gibt, aber Desinformation verbreitet sich natürlich auch stark über die sozialen Medien. Wie stark sollte der Staat da eingreifen?
Das ist ja eine sehr große Frage, sozusagen, die eine ganz eigene Diskussion nochmal rechtfertigen würde, aber ich glaube, die Entzauberung hat schon stattgefunden. Also wann, wenn nicht jetzt, müsste man den nächsten Schritt einleiten, um soziale Medien deutlich stärker auch dem Regulierungsniveau, was ja klassische Medien jetzt schon haben, anzupassen. Das gilt vor allen Dingen jetzt in unserem Fall für Dinge wie Auffindbarkeit von Inhalten. Es ist ja momentan überhaupt nicht so, dass Sie mit irgendeinem Post, den Sie auf einem Social Media machen, irgendeine Art von Einfluss darüber haben, wie viele Leute das erreicht, sondern es wird gezielt durch die Algorithmen eben verbreitet und wir müssen, glaube ich, Dinge wie Diskriminierungsfreiheit, Auffindbarkeit schon sehr viel stärker regulieren, als wir das bisher tun, auch wenn man erst sagen würde, naja, es gibt ja eine Vielfalt und es wird am Ende schon gut gehen. Wir sehen momentan, dass es nicht gut geht und wir merken, dass gerade die klassischen Medien extrem unter Druck geraten, weil es dieses Unlevel Playing Field zwischen den Beteiligten geben wird. Deswegen glauben wir schon, dass man Nebenbereich der Sicherung unserer eigenen Refinanzierungsgrundlagen, was auch ein total wichtiges Thema ist, was wir insbesondere mit der letzten Bundesregierung also 3 Jahre durchgehend diskutiert haben, dass wir jetzt im Bereich der Plattformregulierung nochmal eine Schippe drauflegen müssen und auch da brauchen wir einen europäischen Schulterschluss, sonst werden wir die Situation erleben, dass wir halt immer Lücken finden, wo die jeweiligen Anbieter durchschlüpfen können. Deswegen braucht es da, und das macht die Europäische Kommission ja auch, ein einheitliches Zusammenstehen der Mitgliedstaaten und der Kommission, um zum Beispiel Instrumente wie den Digital Markets Act, der die Wettbewerbseinschränkungen adressiert, oder den Services Act, wo es dann um die konkreten Social Media Plattformen geht, jetzt auch wirklich vollzieht, nachdem die Instrumente da sind.
Christian Tretbar, gerade wurde schon die letzte Bundesregierung angesprochen. Blicken wir mal auf die aktuelle Bundesregierung. Bist du zuversichtlich, was den Koalitionsvertrag und die Unterstützung, den er verspricht, mit Blick auf die Qualitätsmedien? Ist da das gekommen, was du dir erhofft hattest, oder sollte es noch mehr gehen?
Also ganz ehrlich, ich habe mir gar nicht viel erhofft, ehrlich gesagt. Ich hatte es ja heute vorhin auch Julia Klöckner gefragt, ich fand diese ganze Debatte um auch diese Presseförderung eher befremdlich, weil ich finde, gerade in diesen Zeiten, jeder Anschein nach irgendeiner Quersubventionierung, Querfinanzierung, finde ich wahnsinnig schwierig. Ich glaube auch nicht, dass uns irgendwelche Zustellförderungen hilft und so weiter. Ich glaube, wir müssen unsere eigenen Themen angehen und die müssen wir selber lösen. Diese Regulierungsfragen sind natürlich nochmal andere, weil die betreffen ja nicht nur uns Medien, es geht ja nochmal deutlich darüber hinaus. Ich bin aber auch da der Meinung, gerade wenn es um soziale Medien geht, die erste Verantwortung, die liegt bei uns allen, die vielleicht irgendwie Kinder haben oder in einem Elternhaus sind und mit Kindern groß werden, in der Frage, wie gehe ich damit eigentlich um? Also ich halte dieses Thema der Mediennutzungserziehung, der Erziehung, wie nutze ich Medien, was ist das? Das halte ich für viel, viel wichtiger als jede Art der Regulierung. Und natürlich braucht es in Europa Regulierungsrahmen. Ja? Ich will dem gar nicht das Wort reden im Sinne von, das brauchen wir alles nicht. Ich finde aber diesen Teil, wie lernen unsere Kinder damit aufzuhören, die wachsen damit auf und zwar im Alter schon von 8, 9 Jahren spätestens, kriegen die erste Kontakte über YouTube damit, kommen die damit in Kontakt. Und damit wirklich sich auseinanderzusetzen, das ist wahnsinnig wichtig. Ich würde mal die Behauptung ausstellen, viele von denen, die jetzt vielleicht hier sind, kriegen das in ihren Haushalt mit ihren Kindern vielleicht hin. Aber es gibt Millionen, die das nicht hinkriegen. Da kommt auf die Schule wahnsinnig viel zu, auf andere Institutionen kommt da wahnsinnig viel zu. Und das halte ich für eine total große Aufgabe. Die kannst du nicht dem Staat delegieren, sondern das ist auch wieder eine gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir da stehen.
Frau Demmer, Sie haben eingangs gesagt, dass Sie damit groß geworden sind mit der Mediennutzung. Wenn Sie jetzt an die Worte von Christian Tretbar anknüpfen, wie müsste moderne Medienerziehung und Medienbildung heute aussehen?
Ja, es ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht Regulierung und Ausbildung. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um, die sich ja auch permanent wandeln wird? Ne? Also wir müssen einfach, dadurch, dass ja die Kinder irgendwie heute schon in frühester Jugend ganz anders Mediennutzung, als ich meine, ich habe noch vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher gesessen, der hatte 3 Knöpfe und es gab 3 Programme. Und das war leichter zu beherrschen, als das heute zu beherrschen ist. Das ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also ich sehe uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk da in der Verantwortung. Also das ist tatsächlich, finde ich, auch ein Teil unseres Auftrags, aber das schafft keiner alleine. Mhm. Das kann man den Eltern nicht alleine überlassen, das kann man den Lehrern nicht alleine überlassen. Also da müssen alle mithelfen, glaube ich.
Den gesamtgesellschaftlichen Auftrag nehmen wir mit. Wir sind nämlich am Ende unserer Diskussion angelangt. Ganz herzlichen Dank an das wunderbare Panel. Ulrike Demmer, Klaus Grevenick, Christian Tretbar. Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen lieben Dank.
Danke, dass Sie uns zugehört haben.
Ja, vielen Dank.